Herzlich willkommen zu unserem neuen Videopodcast, der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich ab sofort jeden Freitag den Politikwahnsinn der Woche unter die Lupe nehmen. Im klassischen Fleischhauer-Style, würde ich sagen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Wir starten heute. Möchtest du Worte an unsere Zuschauer und Zuhörer richten vorab?
Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Wir sind wenige Tage vor der Bundestagswahl. Das heißt, wir müssen unbedingt natürlich über den Wahlkampf sprechen, aber bitte vorab über den größten Aufreger der vergangenen Woche, der US-Vizepräsident J.D. Vance mit seiner Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die völlig für Empörung gesorgt hat. Wie hast du es erlebt?
Ja, versteinerte Gesichter, ne, im Publikum. ich fand es natürlich ganz ulkig, weil also diese Übung, dass wir den Amerikanern erklären als Europäer, wie man richtig Politik macht und warum ihre Politik natürlich total kurzsichtig ist, ja, und dass sie besser auf uns hören sollten. Das haben wir ja die letzten 10, 20 Jahre getrieben. Und jetzt kommt einer aus Amerika und dreht den Spieß einfach mal um und alle sind total aus dem Häuschen. Also da gilt der schöne Satz, a taste of your own medicine.
Warum war denn die Aufregung so groß?
Na gut, er hat jetzt erstmal den Deutschen im Besonderen und den Europäern gesagt, also die wahre Bedrohung käme nicht aus Russland und China, sondern von innen, weil wir halt nicht zu unseren Werten stehen würden, nicht die Meinungsfreiheit verteidigen. Zugegeben natürlich auch ulkig von einem Mann, der eine Regierung vertritt, wo jetzt jeder Pressevertreter, der nicht die Umbenennung da mitmachen will, ne, zum Beispiel, es heißt ja jetzt nicht mehr Golf von Mexiko, sondern Golf von Amerika, wer das nicht mitmacht, fliegt jetzt aus der Pressekonferenz im Weißen Haus raus. Okay, dass der jetzt sozusagen groß mit der Meinungsfreiheit kommt. Aber das wurde jedenfalls als ganz schlimme Beleidigung empfunden. Ja.
Ich fand es schon auch übergriffig, eben weil du sagst, die höhlen gerade selbst in den USA die Demokratie so ein bisschen aus. Aber wenn man dann genau hinhört, dann habe ich überlegt, hat er nicht vielleicht auch inhaltlichen Punkt, auch wenn es vom falschen Absender kommt?
Also, als ob das bestellt worden wäre, hat CBS, so 60 Minutes, das ist so ein großes Reportageformat, auch das Thema Meinungsfreiheit in Deutschland unter die Lupe genommen und hatten dann drei Staatsanwälte in Niedersachsen, Schwerpunkt Staatsanwalt gegen Hasskriminalität, die sahen so aus, als ob sie alle von The Office waren, ja, so diese, dieser, so ein Büro, die Typen, ich habe gedacht, ja, Wahnsinn, ja, aber die dann eben fröhlich erzählten, ja, also wie sie sozusagen jetzt gegen den Bürger vorgehen, der also falsche Sachen gepostet hat und dann, was machen sie denn dann, fragt dann die Interviewerin, ja, dann nehmen wir denen die Handys weg und alle so, das ist mal eine richtige Strafe. Ich meine, das ist natürlich auch eine lustige Form der Gewaltenteilung, weil normalerweise kommt die Strafe erst nach dem Urteil und nicht schon, wenn der Staatsanwalt tätig wird. So, also man merkt ja richtig, die waren so ganz gingen so ganz in ihrer Arbeit auf. Und vielleicht muss man ja auch nochmal dran erinnern, wegen was man mittlerweile in Deutschland Schwierigkeiten mit der Justiz hat. Es begab sich vor gar nicht so langer Zeit, dass ein Bauingenieur an die mächtige Königin Manuela Schwesig schrieb, dass er sich für eine Märchenerzählerin halten würde. Worauf er für 30 Tage im Knast landete.
Ernsthaft?
Ja, der kriegt einen Strafbefehl über 3.000 Euro, den er nicht bezahlte. Und dann schwupps, Knast und Job weg. Und ich muss mal sagen, also wenn ein Märchenerzählerin schon in das Gefängnis bringt in Deutschland, also ich habe da natürlich so ein bisschen jetzt auch Beklemmung bekommen, weil ich glaube, ich habe den Bundeskanzler neulich als Wicht bezeichnet. Und ich dachte, hoffentlich hat das keiner gelesen.
Du hast es jetzt nochmal wiederholt. Wir schneiden das raus. Ich fand es auch witzig, vor allem CBS, das ist ein linksliberaler Sender. Also das ist jetzt nicht Magermedien. Wie wenn sie sich abgesprochen hätten. Ja. Ich glaube, der Aufschrei war auch so groß, zumindest hier in München bei der Sicherheitskonferenz, weil es so ein bisschen aussieht, als wenn die USA, Europa und Deutschland die Unterstützung versagen zukünftig und wir so mit Russland gnadenlos ausgeliefert sind.
Wir stehen so ein bisschen jetzt ohne Hose
schon,
da.
Ne?
Ja gut, das war die schönste Übung. Also wir sitzen sozusagen im Schatten des Hegemons, ja, und als kleiner Zwerg, aber heben immer den Finger und sagen, wie es zu gehen hat, ja. Und die Show ist jetzt vorbei. Also, auf den amerikanischen Sicherheitsschirm oder Atomschirm, auf den wir uns natürlich am Ende immer verlassen haben, auch wenn wir ihn ganz schlimm fanden, ja. Auf den ist halt kein Verlass mehr. Und insofern, das ist Das ist der ernste Teil dieser Rede, dass sich diese Nachkriegsordnung mit zwei Blöcken und im Zweifel pauken uns die Amis raus. Und Joe Biden war natürlich ein Vertreter dieser alten Ordnung. Mhm. Das war ja schon generationenmäßig. Das ist vorbei.
Das macht mir übrigens ein bisschen Angst, weil wir sind völlig wehrlos. Es hat ja, Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat gleich mal die europäischen Staatsoberhäupter panisch eingeladen. Wir müssen jetzt irgendwas tun. Und was kam raus? Nichts. Also wir können auch nicht liefern jetzt, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen.
Also wir könnten die Deutsche, die Lage ist, weil es ja immer um Verteidigungsfähigkeit geht, die deutsche Flak wäre in der Lage, Chemnitz für 3 Tage zu halten. Dann ist vorbei.
Ja.
Ja, das, ich habe mich neulich mal unterhalten mit General Breuer, also dem obersten deutschen Soldaten. Also in unseren Beständen lagern im Augenblick von der üblichsten Artilleriegranate so 24.000 Stück. Das ist das, was in der Ukraine in einer Woche durchgeschossen wird. So, das ist die Lage. Aber das kann man ja ändern. Also man kann ja auch eine Rüstungsproduktion hochfahren. Man kann auch eine europäische Rüstungsproduktion hochfahren. Mhm. Jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, aber innerhalb von 1-2 Jahren wäre da schon was möglich. Muss halt nur, ist es dann auch wollen.
Wollen wir scheinbar nicht.
Ja, das werden wir noch sehen. Also auch wir stehen ja, wie gesagt, vor so einer kleineren Zeitenwende am 23. Februar. Also bislang werden wir ja von Leuten regiert, die immer sozusagen so die Pazifismus-Bibel neben sich liegen haben. Also beziehungsweise das große Käßmann-Gebet morgens sprechen, wie der famose SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Aber vielleicht haben wir ja demnächst eine neue Bundesregierung, die die Dinge dann anders sieht.
Nicht nur vielleicht, wir haben vermutlich keine Ampel mehr. Also das wird ja auch nicht mehr passieren. Es kommt mir gerade in den letzten Wochen des Wahlkampfs vor wie eine Soap Opera. Jeden Abend eine neue Talkrunde, jeden Abend die gleichen Gesichter, die ihre Geschichte weiterschreiben. Bei RTL im Quadrell waren sie das erste Mal alle 4 auf einem Haufen. Und dann gibt es natürlich viele Formate, in denen auch Bürger Fragen stellen. Mhm. Wie findest du so die Performance von Scholz, Habeck, Merz und Co.?
Also erstens finde ich es interessanter, als ich dachte, dass es sein wird.
Voll. Entertaining.
Also, ja, muss ich schon sagen. Man sieht natürlich auch wahnsinnig viel über die Stärken und Schwächen der Kandidaten. Also bei Merz bin ich insofern überrascht, weil seine große Schwäche ist ja immer diese Mischung aus Beleidigtsein und Besserwissertum, die den Leuten wahnsinnig auf den Nerven geht. Und das hat er abgestellt. Also er wirkte, fand ich, relativ souverän.
Voll.
Ich will nicht sagen heiter, aber gelassen. Ja? Das war neuer Merz. Gut.
Außer bei der Dschungelcamp-Frage.
Ja.
Fand er nicht so gut.
Nein, aber gut, es gibt immer auch so Fangfragen und so. Ja, der Olaf kommt so auf den letzten Meter aus sich raus. Ne? Man hört ja auch immer mehr, wie er offenbar ist, dass es einen ganz anderen Olaf gibt. Ne? Ich weiß nicht, sind wir jetzt im Familienprogramm? Müssen wir piepen? Aber jedenfalls zu einem grünen Abgeordneten im ganzen Abend zu sagen, vom unpatriotischen Provinzarschloch zu reden, beziehungsweise die Grünen
antipatriotisch.
Insgesamt.
Antipatriotische
Provinzarschlöcher. Vielleicht hätte er, sagen wir mal, dieses Temperamentheft ein bisschen öfter zeigen sollen. Jetzt ist er halt Dead Man Walking, das merkt man auch. Ne?
Wieso?
Ja gut, er bemüht sich, aber kommt ja auch gar keiner mehr mit. Und er ist immer so, die Einzige, die noch sozusagen dabei ist, ist immer seine Frau. Die ist immer tapfer, ja. Aber sonst hat ihn die Partei so ziemlich im Regen stehen lassen. Gut, Robert Habeck. Das fand ich so, das ist natürlich auch fies, Kontakt zur Wirklichkeit. Ja, weil da kannst du dich als Spitzenpolitiker in der Regel ja von so ein bisschen abschirmen. Und das Format, in dem Robert Habeck glänzt, ist natürlich, sagen wir mal, Stadthalle Lüneburg, 2000 Menschen, die dann alle ihre Feuerzeuge sozusagen anmachen, glühenden Wangen, wenn er so redet, dass er über sich selbst befragt hat, ob er noch der Richtige ist. Antwort immer ja, ich bin noch der Richtige.
Ja, natürlich.
So, jetzt trifft er also auf den Stahlarbeiter, ThyssenKrupp.
1100 Euro Rente.
Genau. Der sagt, also ich habe hier seit 36 Jahren schon gearbeitet, jetzt bin ich Mitte 50, ein paar Jahre habe ich noch. Jetzt hat er sich das also mal den Rentenbescheid angeguckt, also er hat dann 1100 Euro, wie sich das eigentlich ausgehen soll.
Pah, ja.
Ja, Antwort Habeck.
Kann ich nichts ändern.
Nee. So redest du, so rede vielleicht ich, aber so redet der Robert nicht. Der Robert sagt, ja, da ist im Augenblick ein gewisser Druckmoment auf der Rente.
Ja.
Das hat natürlich eine wahnsinnige Komik. Nur, man merkt auch, also den ThyssenKrupp-Stahlarbeiter mit dem Druckmoment, den überrascht, also den überzeugt er nicht. Das ist halt dieses ganz tief erlernte Kirchentagsdeutsch. Nur das endet dann irgendwann auch an der Gemeindetür. Ne? So, und diejenige, der, würde ich sagen, diese Formate auch nicht so gut getan haben, ist Alice Weidel. Weil, also, Frau Weidel ist natürlich immer am besten, da kommt ein Reporter mit Vorhaltung. Mhm. Also der muss ja da immer sozusagen erstmal so, weil er ja auch, wir sind ja alles Extremismusbekämpfer, also sozusagen erstmal niederbeten, also was es für schlimme Äußerungen in der AfD gibt und dass sie in Teilen gesichert, wie das ja heute heißt, rechtsextrem sei und der Verfassungsschutzbericht sagt das und das, also der wird sozusagen runter erzählt und dann kann sie immer schon sozusagen so diese Empörte geben, ja, unterbrechen und dann, sie ist ja immer sozusagen das auf der Anklagebank und damit das Opfer.
Mhm.
Jetzt merkt man zum ersten Mal, wenn sie ganz normale Fragen kriegt, wie jeder normale Politiker, zu Sachverhalten, ja, das ist nicht so wahnsinnig überzeugend. Also es heißt ja immer, sie habe so einen irrsinnigen wirtschaftlichen Sachverstand, ja, weil sie mal bei Allianz Global Investors tätig war, ich glaube für 2 Jahre, ja eben, nur für 2 Jahre. Und dann hat sie die Abbiegung aus der Politik genommen. Mittlerweile denke ich so, ja, vielleicht auch aus gutem Grund. Also mit der Wirtschaftsexpertise ist jemals nicht so irre her.
Ich fand es vor allem spannend. Wir können ja froh sein, dass die so maximal unsympathisch ist. Sie versucht ja immer, wenn sie auf die Fragen antwortet, erstmal zu sagen, vielen Dank für Ihre Frage. Und dann bricht es irgendwann aus ihr heraus.
Ja.
Und ich dachte mir nur, wie schlimm wäre das für Deutschland? Wäre das ein Menschenfänger? Aber apropos Sympathie.
Gut, die hat ja auch kein leichtes Leben, muss man sagen.
Ne? Mag sein, aber da haben wir schon Glück, finde ich. Apropos Sympathiewerte, das fand ich auch sehr bemerkenswert. Es gibt ja nach diesen Quadrellen und Talkrunden immer Umfragen. Und da, wenn es um die Kompetenz geht, ist Friedrich Merz ganz weit vorne, dann gefolgt von Olaf Scholz. Und dann sind tatsächlich Habeck und Weidel gleich auf. Und wenn es um die Sympathie geht aber, dann ist der Robert ganz weit vorne.
Also erstens kommt das natürlich im Prinzip erstmal gut an, jedenfalls bei einem Teil des Publikums. Da ist jemand, der ist nachdenklich, ist ja auch erst nie, also das ist nie von oben herab, muss man sagen. Also jedenfalls lässt er das nicht so raushängen. er nimmt halt die Komplexität des Lebens auf. So.
Mhm.
Ich glaube, dass sie, also das ist wie gesagt, das ist ja für so eine Stunde ganz schön, aber erstens sprechen natürlich die Wirtschaftsdaten der letzten 3 Jahre gegen ihn. Wenn die Leute sich Robert Habeck im Kanzleramt vorstellen, also so wie gesagt, das fliegt gut in so einem Teil der grünen Partei, wo das Geld ja eh sozusagen immer auf dem Konto landet, weil die alle im Staatsdienst sind. Aber bei Leuten, die in der Wirtschaft stehen und wo jetzt der Boden wankt, die kriegen dann Beklemmung.
Hm.
Was diese Umfragen angeht, muss man natürlich grundsätzlich sagen, also ich bin jetzt hier auf dünnem Eis, weil ja alle immer gleich den Anwalt schicken wollen.
Nur
es gibt drei Umfrageinstitute, die seriös in Deutschland sind.
Mhm.
Das ist Allensbach, nach wie vor. Die geben sich am meisten Mühe. Infratest DIMAP und Forschungsgruppe Wahlen. Und wenn ich sehe, dass dann irgendwie so bei YouGov, bei irgendeiner Internetrummelbude, ja, der die SPD plötzlich liegt und die Kamper-Leute, ja, das alles posten, dann denke ich, okay, da weiß ich warum, also wie es bei euch wirklich steht, wie verzweifelt ihr seid, wenn ihr YouGov-Zahlen nehmen müsst, um zu zeigen, dass jetzt der Boost eingetreten ist, ja. Na gut, und dann haben wir Forsa, Herrn Göhner kenne ich noch, aus einer Reihe von Begegnungen. Wie sage ich das jetzt?
Ich dachte, das ist auch seriös. Forsa-Umfrage,
ja,
das immer.
Ist dann halt am Küchentisch und macht da seine Zahlen so ein bisschen, ne? Das ist mein Eindruck. Aber
ach so.
Wahrscheinlich ganz falsch, das ist wahrscheinlich hochseriös. Aber das sind alles am Ende so eine Triels oder Quadrels, wie die heißen, werden Leute angerufen. Es ist ein totaler Zufallsfaktor, wer ans Telefon geht und wer nicht. Bestimmte Gruppen sind immer überrepräsentiert, andere unterrepräsentiert. Also die Oma ab 70 ist in der Regel nicht mehr dran. die liegt schon entweder in der Eier oder hat gar kein Handy oder hat das jetzt ausgestellt und weiß auch gar nicht oder so, hat Angst, da kommt jetzt
Flugmodus.
Da kommt jetzt der Neffen- und Enkeltrick und so. Also deswegen wird ja immer, das ist ja die Rohdaten, die erhoben werden, sind ganz andere als die, die wir als Umfrage zur Kenntnis nehmen, weil das weiß natürlich auch das Umfrageinstitut, dass bestimmte Gruppen unterrepräsentiert sind. Und die werden dann nachgewichtet.
Ach so.
Und dann beginnt sozusagen die Magie der Umfrageforschung. Und da ahnt man aber schon, wie viel auch da an Fehlermöglichkeiten liegt. Und deswegen, also wenn man sich anguckt, das ist ja der verlässlichste Maßstab, was waren die letzten Bundestagswahlergebnisse und Landtagswahlergebnisse und was haben die Umfrageinstitute vorher vorhergesagt, vor allem in den letzten 2-3 Wochen? Und wer liegt am nächsten dran? Da sind man also bei den Zuverlässigen, vor allen Dingen bei den dreien, die ich genannt habe, wie gesagt, ja, Forschungsgruppe Wahlen, ganz oben an.
Wenn wir jetzt mal den Wahlkampf Revue passieren lassen, finde ich, aber das kann natürlich auch sehr, sehr subjektiv, finde ich, dass Grüne und SPD kein eigenes Argument haben, warum sie wieder in die Regierung kommen, sondern nur, sie sind nicht diejenigen, die mit der AfD gemeinsame Sachen machen, irgendwann. Das ist deren einziges Wahlkampfargument, habe ich das Gefühl. Das ist mir zu wenig. Wie ist das bei dir?
Ja gut, das war jetzt der Versuch mit der so einer Brandmauer und dann diesen Umzügen. Also wir sind gegen rechts, ja. Also es, glaube ich, verfängt in einem Teil, sagen wir mal, dieses kernsozialdemokratische Publikums, das noch übrig ist. Ne? Gab ja auch vom Bundesvorstand so eine Kachel gegen Nazis seit 1863. Also.
Da gab es die noch gar nicht.
Ja, also offenbar Vorläufer. Also Hitler war irgendwann noch nicht geboren, 1863 so. das.
Ist der ein Argument, aber die Wähler gehen eher zur Linken.
Die Linkspartei hat jetzt nochmal so einen kleinen Höhenflug gemacht, das stimmt. Weil die halt da so eine Kandidatin haben, die so die Herzen offenbar vor ein jüngerer Wähler erreicht.
Heidi Reicheneck, ich hatte eher gedacht, das ist hier Projekt Silberlocke.
Ja, das war ja ursprünglich auch so geplant und dann kam die um die Ecke. Ich habe mir die Rede angeguckt im Deutschen Bundestag. Da habe ich mal Ton lauter gemacht. Da habe ich gemerkt, die hat Power.
Finde ja,
ich
das
immer
stimmt.
Super. Hat die wirklich. Also das war eine freigehaltene Rede von etwa 3-4 Minuten. Die hatte sich so ein paar Talking Points da aufgeschrieben und dann legte die los. Und da habe ich gesagt, guck mal, go for it. Ja, das hatte also professionell Respekt, habe ich gesagt. Habe ich mir so gedacht. Ja, wir werden es jetzt sehen. Also die gute Nachricht aus meiner Sicht ist, dass dann dabei auch wiederum Sarah Wagenknecht beerdigt wird. Also für die Grünen, wenn das so kommt, für die Linken natürlich super. Also sie sind diesen Pesthaufenflügel da los, ja. So mit diesen. Und die sind jetzt alle beim BSW, die gehen dann unter Wasser und vielleicht dann noch die Linkspartei mit 6% dabei. I don't know.
Viele hatten ja prognostiziert, dass Friedrich Merz Einbußen hat durch dieses Zustrombegrenzungsgesetz, was er in den Bundestag eingebracht hat und dann die Stimmen der AfD akzeptiert hat oder gebilligt hat. Viele sagen, er hat es drauf angelegt. Ist ja jetzt nicht passiert. Ne? Also weder die Union ist weder nach oben in den Umfragen noch nach unten, bleiben roundabout bei 30%. Hat sich diese ganze Aufregung gelohnt?
Also erstmal zeigt es, weil wir ja oft, dass es Kommentar-Deutschland gibt, wo man sich wahnsinnig aufregt und sagt, das ist ganz schlimm, ist die Brandmauer eingerissen worden, also die Grundfesten der Demokratie sind bedroht, ja. Und dann gibt es das normale Deutschland. Und das ist nicht ganz deckungsgleich erkennbar. Zum großen Leidwesen der Journalisten, die da die flammenden Aufrufe zur Verteidigung der Demokratie schreiben. Auch diese Umzüge da, da standen immerhin hier in München auf der Theresienwiese, glaube ich, 200.000 Leute. Das ist ja nicht wenig, ne?
Voll.
Das hat man aber auch schon gesehen, dass das nicht deckungsgleich ist mit anschließend guten Wahlergebnissen vor der Europawahl. Da war ja diese Riesenaufregung gewesen, da waren sogar Hunderttausende überall auf der Straße nach diesem Bericht, diesem komischen Netzwerk da korrektiv über angebliche Remigrationspläne der AfD, die dann für Gericht alle zur Hälfte wieder kassiert werden mussten. Ergebnis dann für die SPD, das schlechteste Ergebnis seit 1887, ja. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. 1887 ging es nochmal tiefer runter. Und insofern, ich glaube, die Gefahr bei so einer Operation, darauf hat natürlich die Kampagne auch gezielt, ist, die andere Seite zu verunsichern.
Ja, ja. Das ist auch geglückt, zum
ja,
Teil,
finde ich. Ja, also auf dem Parteitag hat es eher eine Geschlossenheit gegeben, also unter Druck. Auch so, ich hatte auch an den Wahlkampfständen, ich habe natürlich einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt der Welt, also Pullach, ne, bei mir, wo ich da bin. Da steht immer tapfer die CDU, CSU, da steht dann die SPD, die Freidemokraten und hin und wieder auch die Grünen, wenn sie aus dem Bett gefunden haben. Ich habe das Gefühl, die hatten das Gefühl, sie hatten es gar nicht mehr nötig. Die anderen standen jedenfalls alle da. So, und dann, nee, da war eher kämpferisch am CDU, CSU, also in diesem Fall CSU, stand nach dem Motto, das lassen wir uns hier nicht umbinden von denen. Gut, ich kam dann in so ein kleineres Gespräch bei den Sozialdemokraten. Ja, die sagten, ja, da hat sich ja der Merz so verzockt. Ich sage, na, schauen wir mal. 23. Februar, ne? Da kam von hinten so eine Frau, Olaf Buttons. An der Woche des Holocaust-Gedenktages mit den Faschisten paktieren. Ich merke so, wie sich bei mir die Nackenhaare hochstellen. Ich sage, pass mal auf, ich finde das super mit dem Nie wieder. Habe ich jetzt auch gelesen bei diesen ganzen Kulturschaffenden, Nie wieder. Nur wenn ihr das immer entdeckt, wenn es euch gerade passt, wenn es gegen Friedrich Merz geht, aber nie, weil in den deutschen Unis das Siegeszeichen der Hamas gezeigt wird oder jüdische Studenten bedroht und bespuckt, pass mal auf, dann kann ich das nicht ganz ernst nehmen. Da wurde so ein bisschen was, ein bisschen eisiger. Ich habe dann aber die Gummitennis genommen, mich nett verabschiedet. Da ging es wieder. Das sind ja Nachbarn.
Gott, sind ja einmal ordentlich Feinde gemacht.
Nein. Das ist ja am Ende.
Aber es ist ja ein valides
Argument.
Ich habe mich übrigens gefragt, bis zum Schluss habe ich immer damit gerechnet, dass Markus Söder noch um die Ecke kommt und dem Friedrich Merz so ein Schnippchen schlägt.
Ja.
Ist nicht passiert.
Nein.
Haben die
naja,
was haben die für ein Wien?
Wir haben ja noch ein paar Stunden. Also, wer weiß. Er hat sich erstaunlich, für seine Verhältnisse, muss ich sagen, erstaunlich diszipliniert, ja. Der bayerische Minister.
Der ist ja gerade auf der Suche nach einem Faschingskostüm und hat auf Instagram gepostet, ob es vielleicht der grüne Hulk wird. Da dachte ich mir, oh, kippt die Sache. Kein Schwarz-Grün.
Ja, das hat er jetzt die ganze Zeit, kein Schwarz-Grün. Also natürlich, ich wünsche mir natürlich Schwarz-Grün.
What?
Ja, ist doch gar keine Frage.
Aber nur beruflich.
Als Kolumnist kann ja gar nichts Besseres passieren, als dass Annalena Baerbock und Robert Habeck weitermachen. Also, ich habe dann versucht, schon so Ersatzkandidaten, wie gesagt, diesen famosen Herrn Mützenich aufzubauen. Da habe ich geschrieben, das ist der schlimmste Finger für mich im Deutschen Bundestag. Ich merke, die Hälfte der meiner Leser sagt, Rolf Mützenich, wer ist denn das
der
nochmal?
Ist, oh ja,
ja?
Der ist so
dann sage ich, ja, es ist der ganz mächtige SPD-Fraktionschef. Wenn ich sage Claudia Roth, da muss ich gar nichts mehr dazu sagen. Alle haben sofort das Bild und auch eine Meinung dazu. Auch eine Emotion, das ist natürlich viel besser.
Das stimmt. Ich habe übrigens vorgestern per Briefwahl gewählt und habe mich gefragt, hast du dein Kreuz auch schon gemacht? Deine Kreuze?
Ich halte es mir bis zum letzten Moment offen.
Ach komm, das glaubt dir doch keiner.
Echt? Ja.
Du weißt noch nicht, wen du
wählst. Nein, ich finde, dann steigt man sozusagen so in natürlich im Wert. Das sind noch welche, die sozusagen, jetzt mal die Unentschiedenen. Ne? Ich sage, ich bin unentschieden. Da habe ich das Gefühl, also, dann sind die noch hinter mir her, dann wollen die noch was von mir, die Parteien. Ja? Bis zum 23. Wenn ich dann Kreuz gemacht habe, ist sozusagen vorbei. Außerdem ist es natürlich Festtag der Demokratie. Also ich gehe mit der ganzen Familie hin. Ja. Ich sage, hier wählt gleich der Papa den neuen Bundeskanzler. Dann haben die Kinder, die Jungs klein, noch 4, 7 und 10. Na gut, den 10-Jährigen kannst du nicht mehr reintricksen. Aber die anderen sozusagen, oh ja, Papa wählt jetzt einen Bundeskanzler.
Bist du eigentlich ein Wahlaufruf an deine Zuhörer, an unsere Zuschauer?
Nein, warum? Endorsement. Ach komm. Ja, so, okay, doch mache ich eins. Also vielleicht zum Schluss jetzt hier, Schluss gerade, Wahlaufruf. Also, mein Herz schlägt für die Minderheit, liebe Leute, hat es immer getan. Alter Sozi, alter Linker, ne? Für die Minderheit. Und wenn ich die bedrohteste Minderheit im Augenblick sehe, ja, also wo ich denke, die können wir doch noch über die Hürde helfen, ja? Im Armmütterchen. FDP. Leute, kommt, wählt diesmal FDP. Ich finde, eine liberale Partei im Deutschen Bundestag, die muss ja nicht zu groß sein, aber so 5, noch was Prozent. Das sollte doch drin sein, also nicht nur Linke. Also wenn die Linkspartei reinkommt, dann doch die FDP auch.
Jetzt hast du dich aber weit aus dem Fenster gelehnt. Nicht schlecht. Jan, wir hatten uns überlegt, ob wir abschließend immer noch so eine Rubrik besprechen, so den Aufsteiger und Absteiger der vergangenen Woche. Finde ich irgendwie ganz spannend. Mein Aufsteiger wäre tatsächlich Christian Lindner, weil er es momentan bei Allensbach über die 5%-Hürde geschafft hat. Wer ist dein Aufsteiger?
Ja, wahrscheinlich dann doch der Olaf, ne? Also
Aufsteiger.
Ja, ich meine, also pass mal auf, also war es nicht unpatriotisch, aber was an? ich muss mal sagen, à la Bonheur, ja. Er hat ja auch also den BR-Chefredakteur als mit dem Satz abzufertigen, halt's Maul, du Arsch, überhaupt noch so eine zünftige Journalistenbeschimpfung.
Nice.
Respekt, ja.
Und der Absteiger?
Ja, wahrscheinlich dann doch auch doch dann der Robert. Der Robert, glaube ich, die laden ja so mal bei 14, 15, 16, 17 Prozent. Ich hatte gedacht, die ziehen sogar an der SPD vorbei, aber im Augenblick habe ich das Gefühl, oh, nee, das geht nicht gut aus.
Wir werden sehen, wir haben genügend drüber zu sprechen nächste Woche, denn ab dieser Woche, immer freitags, könnt ihr uns zuhören und zuschauen im neuen Videopodcast, der Schwarze Kanal. Das war unsere erste Folge. Wir hoffen, Sie und ihr habt euch gut amüsiert. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao und...